Du entscheidest ab der ersten Minute, wo du munter bist, eigentlich schon, wie die nächste Nacht verlaufen wird.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin diesmal wieder die, die hier die Fragen stellt. Ja, Schlaf. Schlaf ist etwas, das wir jeden Tag brauchen und doch so oft nicht bekommen. Wir liegen im Bett, der Körper ist müde, aber der Kopf läuft auf Hochtouren. Die Gedanken kreisen um To-Dos, um Gespräche, um Sorgen oder das berühmte Morgen muss ich ja funktionieren. Und je mehr wir schlafen wollen, desto weniger gelingt es uns. Dabei ist guter, gesunder Schlaf keine Luxusfrage, sondern die Basis für unsere Gesundheit, für mentale Stärke, für Lebensfreude, für alles, das uns eben gesund und glücklich machen soll in diesem Leben. Also auch unsere Stimmung, unser Immunsystem, unsere Konzentration. Ja, und deshalb reden wir in dieser Folge über das Thema des Schlafens. Warum so viele Menschen eigentlich schlecht schlafen? Was unser Schlaftyp vielleicht damit zu tun hat und warum das Gedankenkarussell abends gar so laut wird. Und letztlich natürlich, wie wir es schaffen, endlich zur Ruhe zu kommen. Und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist Health Consultant und Expertin für Schlafgesundheit. Herzlich willkommen, Doris Bargfrieder.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, weil das Thema Schlaf etwas ist, was eigentlich so ein No-Nah-Thema ist. Wir gehen jeden Abend irgendwie ins Bett und dann stehen wir auch irgendwann wieder auf und im Optimalfall haben wir da ein bisschen geschlafen. Aber der Schlaf ist also unfassbar wichtig für unser Wohlbefinden, sagen wir es einmal so zusammenfassend. Jetzt habe ich dich vorgestellt als Health Consultant. Klingt cool. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz sagen, okay, was bedeutet denn das für dich? Warum ist das so deine Job Description?
Als Health Consultant begleite ich einfach Unternehmen und Mitarbeiter dabei, ein Umfeld zu gestalten, wo man gesund langfristig arbeiten kann. Und gerade in Bereichen, wo eher belastende Tätigkeiten in Kombination mit Schichtdienst zusammenfallen, merken wir sehr, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Jahre sehr stark an Schlafdefiziten und chronischen Schlafstörungen leiden. Und das hat natürlich eine mega Auswirkung, nicht nur auf die Leistungsfähigkeit, sondern eben auf die Gesundheit, das du vorher angesprochen hast, aufs Wohlbefinden und auch das Unfallrisiko steigt enorm, wenn die Leute übermüdet sind. Und wir sehen auch in gewissen Bevölkerungsgruppen bzw. Altersschichten, dass das Schlafdefizit auch das Risiko an Zivilisationserkrankungen zu erkranken erhöht ist. Das heißt, Personen aufgrund von zu wenig Schlaf erleiden zum Beispiel öfters Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, aber eben auch Angststörungen, Panikattacken, Depressionen. Also das ist einfach so ein System, eine Kaskade, die ins Laufen kommt, weil die Grundpfeiler für Gesundheit nicht gedeckt sind. Ne? Und du hast das sehr stark angesprochen, gesunde Ernährung, Bewegung, Mindset, aber eben der Schlaf, das sind so die Säulen für die Gesundheit. Und ich sehe das aber aus meiner Praxis und meiner Expertise immer so, wenn der Schlaf nicht hinhaut, dann sind auch die anderen Säulen nicht mehr ganz so stabil. Weil wenn ich müde bin, freut es mich vielleicht weniger zum Sport gehen. Wenn ich müde bin, greife ich eher zu Zucker und zu Fett, um mich irgendwie über den Tag drüber zu retten. Oder ich trinke vielleicht auch zu viel Kaffee, das mich dann wieder am Abend davon abhält, früher ins Bett zu gehen. Und wir verbringen relativ viel Zeit in der Arbeit. Ja? Und deshalb ist diese Stellschraube in der Arbeit so wichtig. Wie arbeite ich? Wie setze ich meine Arbeitskraft um? Wann setze ich sie um? Und auch aus der Sicht der Unternehmen, welche Schichtzeiten definiere ich denn, damit meine Mitarbeiter wirklich lang gut durch den Schichtdienst kommen?
Also total spannend. Ja, ist ein Riesenthema. Und jetzt sagst du, man denkt ja, Schichtdienst stellt man sich ja eben wirklich, also das ist ja nur mal quasi potenziert das, was wir ja, jetzt sagen wir, die normale Arbeitszeiten haben, die tagsüber in der Arbeit sind und abends eigentlich schlafen gehen könnten, die aber auch oft mal das Problem haben des Einschlafens, des Durchschlafens und so weiter. Beim Schichtdienst wird es halt nochmal potenziert, um diese Ebene, dass man halt eben in der Nacht arbeitet. Man denkt an eben Pflegekräfte oder an unterschiedlichste Schichtmodelle. Also es ist unfassbar belastend eigentlich. Genau.
Also von der Studienlage her ist es so, dass jeder dritte Österreicher bekannt gibt, dass er zumindest temporär Schlafschwierigkeiten hat. Ich glaube, dass die Zahlen nicht ganz stimmen. Ich glaube, dass sogar nur mehr wäre, weil das ist eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn wir selber daran denken, mit wie viel Kaffee wir ab und zu in den Tag starten, ne, um uns drüber zu retten. Ne? Wenn wir den Kaffee nicht hätten, wenn wir das Koffein nicht hätten, dann glaube ich, würde uns diese Müdigkeit viel, viel würde uns nur mehr auffallen. Ja? Mhm. Und ich glaube sogar, dass in unserer Gesellschaft diese Übermüdung ein richtig krasses Thema ist, das uns gar nicht so bewusst ist oder bewusst war. Und jetzt aufgrund dieser Langzeitkrankenstände, die natürlich auch unsere Wirtschaft sehr stark belasten, wird es immer mehr auch zum Thema, hey, heute mal, die Leute können sich schlechter regenerieren. Aber sie liegen vielleicht sogar 10, 11, 12 Stunden im Bett und sind trotzdem nicht erholt am nächsten Tag. Und das ist ein sehr spannender Aspekt, den man sich eben auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammen mit den Mitarbeitern und den Unternehmen anschauen kann, was können wir denn da, wir alle miteinander, die Stellschrauben zu tragen, damit wir wirklich lang gesund bleiben können und auch lang leistungsfähig sein können. Ich glaube, das braucht es für die Zukunft.
Hast du eine Sache schon angesprochen und das ist ein bisschen das, woran wir das Thema gesunder Schlaf, guter Schlaf festmachen und das ist die Anzahl der Stunden.
Mhm. Sehr lustig.
Also das ist ja, es gibt ja aber auch Leute, die sagen, du, 5 Stunden reicht mir komplett, ich bin irgendwie voller Energie, mir reicht das. Und dann gibt es welche, die liegen 10 Stunden und sind immer noch müde. Also manchmal hat man das Gefühl, je mehr man schlaft, desto müder wird man.
Ja, ja,
auch das kennt man. Was wäre für dich so die Definition überhaupt von guter, gesunder Schlaf?
Ja, ich finde es total lustig, dass du gleich mit dieser Frage sozusagen einsteigst, weil das ist die erste Frage, die ich immer in meine Workshops und Vorträgen stelle. Wie viele Stunden Schlaf sind denn ausreichend Schlaf? Und wie du schon zwischen den Zeilen angemerkt hast, die Dauer des Schlafes ist nur eine Säule und sicher nicht die wesentlichste, aus meiner Sicht. Ja? Wenn ich die Frage stelle, kriege ich meistens so zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf.
Das haben wir ja auch gelernt, oder?
Dass ja, genau.
Das ungefähr, das,
genau.
Das, wenn wir das sagen, sind wir so ungefähr richtig.
Voll. Und ich glaube, es gibt eine gute Orientierung, aber es ist nicht die Antwort. Und für die Antwort müssen wir vielleicht ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit, nämlich so 15 bis 18 Millionen Jahre, also seit es den Menschen auf der Welt im Endeffekt gibt. Damals war es so, dass der Mensch sich nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang orientiert hat. Um das einfach mal in Kontext zu setzen, wenn man die ganze Menschheitsgeschichte auf einen Meterstab darstellen würde, ja, wo der Mensch sich immer noch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ausgerichtet hat, dann ist sozusagen die Einführung des elektrischen Lichts, der industriellen Revolution, das sind circa nur 2-3 Millimeter. Und der Schlaf, wie wir programmiert sind, richtet sich aber immer noch so wie damals, wie wir mit dem Säbelzahntiger um die Wette gelaufen sind. Ja? Das heißt, KI, modernste Einrichtungen mit Licht etc. ist alles nice, aber das Gehirn funktioniert anders. Und damals war die durchschnittliche Schlafdauer circa 9 Stunden. Jetzt mit der Einführung des elektrischen Lichts haben wir ungefähr eine durchschnittliche Schlafdauer von 7 Stunden. Das heißt, wir haben schon mal 2 Stunden minus. Und wenn wir jetzt noch an Arbeitszeiten und Pendelzeiten dazu denken oder die eben abziehen, dann ist es so, dass viele Personen gar nicht mehr auf 7 Stunden kommen, sondern nur mehr so auf 6. Und 6 ist tatsächlich das Minimum, das wir haben dürfen. Ich erkläre es dann auch gleich, warum. Weil wenn man langfristig unter 6 Stunden schlafen, hat der Körper und der Geist keine Chance, ausreichend zu regenerieren für den nächsten Tag. Ja. Und es gibt tatsächlich Personen, die mit weniger als 6 Stunden auskommen, die aber auch langfristig keinen negativen Effekt auf die Gesundheit, aufs Wohlbefinden haben. Das sind aber circa nur 2% der Menschheit. Mhm. Das ist ein genetischer Defekt unter Anführungsstrichen. Und alle anderen haben sich es antrainiert. Und ich sehe das auch sehr, sehr oft in meiner Praxis. Die kommen natürlich auch zu mir. Und wir schauen uns das dann an. Und man merkt dann schon, dass vor allem am Nachmittag dann trotzdem ein Leistungsabfall zu verbuchen ist oder viel Koffein konsumiert werden muss, um dieses Leistungslevel zu halten. Das heißt, die Dauer des Schlafes ist nur ein Aspekt. Viel, viel wichtiger aus meiner Sicht ist die Qualität des Schlafes. Quality first. Und wir machen im Schlaf, in der Nacht, machen wir mehrere Zyklen durch. Und in einem so einem Zyklus sind 4 Schlafphasen. Und ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer und Zuhörerinnen so Wearables haben, nicht? Diese Ringe und Armbänder, die das im Schlaf mittracken.
Genau, dass man dann in der Früh kriegt man dann ausgespuckt, was war mein Schlafscore und wie gut war es denn auch.
Genau. Ja, genau. Und das wird dann meistens eben in die 4 Phasen geteilt: Einschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf und die REM-Phase, Rapid Eye Movement. Und vor allem die Tiefschlafphase ist jene Phase, wo sich der Körper regeneriert, wo die Informationen, die in unserem Arbeitsspeicher noch im Gehirn drinnen sind, in das Langzeitgedächtnis übertragen werden, wo aber auch Emotionen verarbeitet werden, wo das Immunsystem sich wieder auftanken kann. Und wir brauchen pro Nacht circa 1,5 Stunden Tiefschlaf. Wenn wir diese 1,5 Stunden Tiefschlaf langfristig nicht zusammenbringen im Durchschnitt, dann fühlen wir uns am nächsten Tag gerädert. Du kannst also auch 10 Stunden im Bett liegen. Wenn du die 1,5 Stunden Tiefschlaf nicht zusammenbringst, dann hast du sozusagen keinen erholsamen, keinen regenerativen Schlaf gehabt. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie müssen wir die Stellschrauben dran, dass wir einen guten Tiefschlaf zusammenbringen? Ja, und da ist die dritte Säule wiederum wichtig und das ist die innere Uhr. Also es gibt eine gewisse Zeit, wo wir am besten ins Bett gehen können, wo wir am besten auch die Tiefschlafminuten sammeln, gehen wir nicht ins Bett, weil wir zum Beispiel Fernseh schlafen dann oder nur unterwegs sind oder wie immer, dann kann es sein, dass du trotzdem 7-8 Stunden schlafst und am nächsten Tag nicht erholt aufwachst. Und weil eben so viele Personen unter Schlafstörungen leiden, möchte ich ein bisschen Druck rausnehmen, wenn es darum geht, wie viele Stunden man eben schlafen muss und oh mein Gott, ich schaffe jetzt die 1,5 Stunden nicht. Zwei Sachen, die ich da nur erwähnen möchte, ist erstens, ich habe schon erwähnt, dass unser Gehirn sich nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ausrichtet. Das heißt, wir schlafen im Sommer anders wie im Winter. Mhm. Im Sommer ist es ja länger hell, es wird früher wach, da kommen wir mit viel weniger Schlaf aus, als jetzt im Winter, wo es um 17 Uhr schon dämmerig wird und wir da schon zum Gähnen anfangen. Also da geht es nicht um Winterschlaf, sondern es geht einfach darum, im Sommer schlafen wir weniger, im Winter schlafen wir mehr. Und im Durchschnitt, ja, pendeln wir uns zwischen 7 und 8 Stunden ein. Ja, aber es gibt immer Personen, die mit weniger Schlaf auskommen und es wird immer Personen geben, die mehr Schlaf brauchen, vor allem im Winter. Ja, das ist das eine. Und das zweite, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass nicht alle Wearables, also Ringe und Armbänder, vom Algorithmus her wirklich auf gute Schlafdiagnostik ausgelegt sind. Ja, die machen ganz viel zum Thema Sport und Herzfrequenzvariabilitätmessungen und so. Aber gerade wenn es um die Schlafphasen geht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, welche Tools man verwendet. Das möchte ich einfach nur mit erwähnen, um einfach auch zu schauen, um einen Druck rauszunehmen, oh mein Gott, ich habe jetzt 5 Minuten weniger. Und das geht's gar nicht. Ne? Es geht immer um einen Durchschnitt.
Mhm. Genau. Und diese 1,5 Stunden, da ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen, wie man die erreicht. Und jetzt habe ich gehört, ja, zum Beispiel der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste. Mhm. Was steckt da dahinter? Ist das ein Mythos oder würdest du sagen, ja, stimmt eigentlich, das wäre der Gute?
Stimmt für die meisten Personen. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist etwas, wo man gleich die wichtigste Stellschraube im Alltag drehen können, um einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Auch da müssen wir vielleicht noch kurz erklären, es gibt sozusagen in jedem von uns einen Bereich im Gehirn, das ist unser innerer Zeitmanager. Ja, der heißt Nucleus suprachiasmaticus, ein bisschen komplizierter Name, wir nennen den Zeitmanager. Und jeder von uns hat diesen Zeitmanager im Gehirn und die ticken aber alle anders. Ja, es gibt gewisse Zeitmanager, die... Also generell der Zeitmanager löst aus, wann wir am besten schlafen, wann wir am besten essen, wann wir produktiv arbeiten können, wann wir kreativ arbeiten können. Der liebt Routinen und er hat sozusagen bestimmte Phasen, wo er die Organe entsprechend an- oder ausschaltet. Ja? Und auch für den Schlaf gibt es eben eine gewisse Phase, die er nach dem Sonnenabgang ausrichtet. Und gewisse Zeitmanager, die lösen sozusagen den Schlaf sehr, sehr nahe beim Sonnenuntergang aus. Das heißt, die schütten die Melatoninausschüttung, fahren es nach oben, das ist das Schlafhormon. Und wenn der Zeitmanager sehr, sehr knapp nach Sonnenuntergang das Melatonin nach oben fährt, dann sind das die Personen, die gefühlt schon nach der Zip ins Bett gekinnert sind. Ja? Und das sind die Lerchen. Also wir nennen die sehr gern Lerchen. Ne? Das sind die, die früher ins Bett gehen, aber auch in der Früh früh aufstehen können. Und dann gibt's wiederum Zeitmanager, die lösen die Melatoninausschüttung, damit wir immer runterfahren können und gut einschlafen können, viel, viel später erst aus. Die schaffen die Zip 2 mit dem Armin Wolf vielleicht noch. Sie schaffen vielleicht auch noch irgendeinen Spätabendfilm.
Und um 23 Uhr das E-Paper der Oberösterreichischen Nachrichten Beispiel, zu lesen zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Und da ist es immer so, dass das dann eher die Eulen sind. Ne? Die gehen dann viel später ins Bett und wachen aber auch später auf. Und dann gibt's Zeitmanager, die sind irgendwo da dazwischen, die nenne ich gern Tauben, das ist kein Begriff, der in der Wissenschaft verwendet wird, aber eben Lerche, Taube, Eule, das kann man sich gut vorstellen. Und was wichtig ist jetzt, um diese 1,5 Stunden Schlaf zusammenzubringen, ist, Tiefschlaf zusammenzubringen, ist, dass wir die Melatonin hochs nutzen müssen. Ohne den Melatonin kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Und diese Melatonin hochs, die sind meistens so 2-3 Stunden, nachdem der Nukleus sozusagen diese Ausschüttung startet. Und es ist bei den Lerchen zwischen 20 und 21 Uhr und bei den Eulen, sag ich jetzt mal, 23 Uhr bis 1 Uhr in der Früh. Wenn ich da nicht im Bett bin, kriege ich nie wieder diese Tiefschlafminuten zusammen. Also das heißt, wenn ich später ins Bett gehe, schaffe ich auch noch Tiefschlafminuten, weil die Melatoninausschüttung ja noch länger dauert, aber dieses Hoch schaffe ich nicht. Und wenn ich dieses Hoch verpasse, dann schaffe ich auch die 1,5 Stunden Tiefschlaf nicht. Und deshalb ist es aus meiner Sicht die dritte Säule, wann gehst du ins Bett, so wesentlich, um einen erholsamen und gesunden Schlaf zu haben.
Woher, und das ist die Frage, die entscheidende, woher weiß ich denn, welcher Schlaftyp ich bin, welche Art von Zeitmanager da bei mir im Kopf sitzt? Mhm. Die meisten haben wahrscheinlich ein gewisses Gefühl dafür, oder? Man weiß ja, manche tanzen sich halt einfach leichter, in der Früh aufzustehen, oder manche sagen, apa, ich bin am Abend irgendwie produktiver. Aber gibt es irgend so ein messbares Ding, nenne ich es jetzt mal, woran ich merken kann, okay, ich bin Schlaftyp X oder Schlaftyp Y?
Also es gibt insgesamt 7 Typen, wobei man in der Praxis meistens nur 5 Typen analysiert und verwendet, da in der Lifestyle-Adaption. Am praktischsten ist tatsächlich die Eigenbeobachtung, wobei dazu sagen muss, das ist auch am schwierigsten, weil wir so von außen fremdbestimmt sind. Also die Arbeit definiert, wann wir aufstehen, und nicht mehr der Sonnenaufgang, sondern die Arbeitszeit, die Pendelzeit, die Schulzeit, der Kindergartenbeginn. Und wenn ich die Frage stelle in meine Workshops, dann tun sich die Leute wirklich schwer, weil auch die Wochenenden heranzuziehen, ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil die Leute von der Woche oft so übermüdet sind, dass sie am Wochenende unter Anführungsstrichen den Schlaf nachholen müssen. Nichtsdestotrotz ist der Vergleich immer untereinander, also zwischen den Arbeitskollegen, dann ein wichtiger Impuls, ah ja, vielleicht bin ich doch mehr Lerche oder doch mehr Taube. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Tagesablauf von einer Lerche her. Eine Lerche, wie schon gesagt, ist eine, die sehr gerne früh aufsteht. Meistens schon vor Sonnenaufgang, zu Sonnenaufgang gibt's die moderate Lerche. Und die hat ihr Leistungshoch tatsächlich am Vormittag. Also die kann auch Sport machen. Ja, es gibt tatsächlich Personen, die können in der Früh Sport machen. Das sind die Lerchen. Sie sind auch ansprechbar in der Früh. Sie sind grundsätzlich erholter, besser gelaunter. Und was bei Lerchen immer schön ist, sie können am Vormittag super effizient arbeiten, fokussiert arbeiten, komplizierte Tätigkeiten ausüben. Und bis ungefähr so Mittag, 1-2 am Nachmittag, und dann geht's mit der Leistungskurve nach unten. Dann sind zum Beispiel so Treffen mit Freundinnen oder schon Fixes oder irgendwas, was man eben bequatschen kann. Es ist dann ideal, aber kein hochkonzentriertes Arbeiten mehr. Und die Lerchen fahren dann eben vom Energielevel runter und sind dann tatsächlich auch eher gefordert, früher ins Bett zu gehen, weil sie eigentlich charmiert sind. Aber die Lerchen trauen sie oft nicht ins Bett, gell? Weil sie dann heißt, es geht ja nicht, dass du schon ins Bett gehst. Ja. Und ich glaube aber, wenn man weiß, man ist eine Lerche und man versteht das System mit Melatonin und man weiß, dass das eigentlich aus Selbstliebe sozusagen jetzt und für die eigene Energieproduktion so wesentlich ist, dass man ins Bett geht, dass die Lerche dann auch sehr, sehr gerne ins Bett geht, ohne die Ausrede, ja, ich habe mich mit den Kids niedergelegt und bin dann eingeschlafen. Ja?
Das ist aber eine gute Ausrede, die man haben kann. Immer.
Genau, aber gesellschaftlich wäre es schön, wenn die Lerchen einfach gern so schön ins Bett gehen. Und die Eulen sind genau das Gegenteil. Ja, also die tun sie irrsinnig schwer mit früh aufstehen, sie tun sie irrsinnig schwer am Vormittag überhaupt in die Gänge zu kommen, die haben ihr Leistungshoch am späten Nachmittag, am Abend, die essen auch viel später, sie können am Abend super noch Sport machen, während die Leiche wie eine Leiche zum Sportkurs hinquält, ist die Eule noch super, super fit. Mhm. Ja, also generell so mal beobachten oder ein bisschen vergleichen ist das eine. Dann gibt's noch einen standardisierten Fragebogen, den findet man im Internet beziehungsweise auch auf meiner Webseite, wird ein Schlaflabors verwendet, um einfach mal rauszufinden, standardisiert, okay, wo würde ich mich eher eintakten. Die dritte Möglichkeit ist auch eine Melatoninüberprüfung. Das heißt, man macht so Speicheltests ab 17 Uhr und schaut, wann geht die Melatoninkurve nach oben, also zu welchem Typ würde ich eher gehören. Und die vierte Möglichkeit ist eine Haaranalyse, also Genanalyse, wo man dann echt schaut, welche Gencodes sind denn in mir verankert. Das sind so Clock-Gene, wo man dann eben nachschauen kann, wann springen die an. gehe eher zur Lerche oder zur Taube. Also gerade für die Personen, die das genauer wissen wollen, ist das sicherlich die gescheitere und sehr aussagekräftige Methode.
Aber es ist natürlich schon mal ein Schubser, dass man mal sagt, okay, ich denke mal drüber nach. Oder ja. Wie ticke ich denn eigentlich? Wo bin ich denn leistungsfähiger? Wo fühle ich mich denn wohler? Ist es eher der Vormittag? Ist es eher der Nachmittag, der Abend? Um einfach einmal einen Rückschluss ziehen zu können, okay, was wird mir denn auch schlaftechnisch gut gehen? Voll. Und wenn ich das jetzt herausgefunden habe, für mich definiert habe, also ich sehe mir jetzt ein bisschen mehr so Richtung Lerche, muss ich ehrlich gestehen, also nicht die ganz frühe vielleicht, aber die moderate Lerche. Ich bin vormittags auch immer irgendwie total also produktiver und kriege mehr weiter als nachmittags. Also das habe ich jetzt für mich gerade so im Gespräch so herausgefunden. Und dann gehe ich abends früher ins Bett, weil ich weiß, das tut mir vielleicht gut, der Schlaf vor Mitternacht tut mir gut und dann kann ich trotzdem nicht einschlafen. Mhm. Weil man natürlich ein Gehirn hat, das immer noch arbeitet. Mhm, und dann kommen ja die Gedanken. Und jetzt, ich kenne niemanden, der das nicht kennt. Ja. Manchen Tagen mehr, manchen Tagen weniger. Es gibt dieses Gedankenkarussell. Und jetzt wissen wir ja natürlich, wir sollen nicht vorm Einschlafen nur Handy schauen oder Fernsehen. Dieses Blaulicht und so weiter, das haben wir alles ja in Wirklichkeit schon gehört. Die Gedanken sind jetzt da. Ja. Warum kommen denn die überhaupt jetzt so ganz intensiv? Und wie kann ich es denn trotzdem schlafen, dass ich das Einschlafen besser schaffe?
Mhm. Ich glaube, eine der wichtigsten Messages heute ist, du entscheidest ab der ersten Minute, wo du munter bist, eigentlich schon, wie die nächste Nacht verlaufen wird. Heißt, wenn der Tag sehr, sehr aufwühlend war, sehr, sehr viele Termine waren, viel zu überlegen war, wenig Pausen waren, dann ist dein Nervensystem so nach oben geschraubt, dass es länger braucht zum Runterkommen. Und gerade bei Lerchen ist es so, dass wenn die am Abend nur arbeiten oder einfach nur E-Mails checken oder einfach nur, das darf ich nicht vergessen und das darf ich nicht vergessen und auch das müssen die das nächste Mal besser machen, dann fährt das Nervensystem nicht runter und im Gehirn ist sozusagen ein Gedankenkarussell im Gange, um ja nicht zu vergessen, was noch morgen zu machen ist. Ne? Also gerade bei Lerchen ist das Thema, dass sie wirklich schauen müssen, einen schönen Rahmen am Abend zu definieren, eine Abendroutine, damit sie runterfahren können. Das heißt auch, liebe Lerchen, bevor ihr euch am Abend noch hinsetzt und was arbeitet, macht lieber eine To-Do-Liste, schreibt eine Liste, weil sobald was schwarz auf weiß steht, hat das Gehirn den Stress nicht mehr, an das und das muss ich noch denken. Und dann lieber in der Früh mit neuem gereinigten Gehirn sozusagen zu dieser To-Do-Liste nochmal hinsitzen und abarbeiten. Die Qualität wird eine ganz andere sein. Ein weiterer Grund, warum oft dieses Gedankenkarussell daherkommt, und das haben wir wahrscheinlich jetzt alle während Weihnachten und Silvester auch mitgekriegt, wenn wir zu spät essen und zu schwer essen, dann liegt es im Magen und das Verdauungssystem hält sozusagen unseren ganzen Körper wach. Und wenn der Körper wach ist, dann denkt sich sozusagen das Gehirn, endlich ist die Bühne da, um endlich mal das zu sagen, was in meinem Arbeitsspeicher noch festhängt, was wir noch nicht gelöst haben. Das heißt, auch diese Essenszeiten gerade am Abend oder was esse ich am Abend, hat einen Einfluss darauf, wie mein Gehirn runterfahren kann. Ich glaube, was wunderbar ist am Abend, ist tatsächlich eben auch gerade bei Personen, die oft zum Gedankenkarussell neigen, dass sie entweder Tagebuch schreiben oder ein Dankbarkeitstagebuch, gerade wenn die Gedanken viel um Sorgen und Ängste sich drehen. Und das ist jetzt gerade ehrlicherweise aufgrund dieser Berichterstattung, was sich alles bei uns gerade auf der Welt so tut, nicht überraschend. Und es gibt einen Bereich in unserem Gehirn, der läuft amok aus Angst sozusagen. Und dem darf man beweisen, dass er ganz schöne Momente am Tag gegeben hat. Also es kann ein Gänseblümchen, das blöd gesagt, sein, das kann das Lächeln eines Kindes sein. Es kann auch sein, dass ich, keine Ahnung, heute einen netten Quatsch mit einer Kollegin gehabt habe. Einfach gerade am Abend, vor dem Einschlafen, nur mal diese schönen Momente in Erinnerung zu rufen, das ist wirklich ein Gamechanger fürs Gehirn, weil dann sozusagen das System in Frieden und in Ruhe und mit Vertrauen sozusagen runterfahren kann. Wenn Personen öfters zum Gedankenkarussell neigen, dann sind das ja oft Typen von Menschen, die generell sehr viel im Kopf immer haben, also sowohl Gefühle, Emotionen, auch untertags. Und da macht es auch Sinn, als Abendroutine im Körper wieder anzukommen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn so viel im Kopf abläuft, dann ist es auch, wir sagen immer, ich bin ja sehr ayurvedisch geprägt, wieder sich zu verwurzeln. Das heißt, dass ich mir zum Beispiel gut einschmiere am Abend. dass ich meinen Körper wieder wahrnehme. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Und einfach dem System wieder zu zeigen, ich habe nicht nur einen Kopf, sondern ich habe auch einen Körper. Also das ist eine ganz einfache Methode. Auch Yoga, Yin-Yoga machen ist zum Beispiel eine gute Geschichte am Abend. Das ist eine super Möglichkeit als Routine, dem Nervensystem zu helfen, runterzufahren. Und wenn es wirklich mal nicht hinhaut, also wenn die Gedanken wirklich extrem sind und man gar nicht runterfahren kann, ist zum Beispiel sehr, sehr oft rund um Vollmonden, was ich mitkriege, vor allem bei Frauen, also im Einzelsetting kriege ich das oft mit, dann sind so Atemtechniken ein guter Gamechanger. Das kann eine Wechselatmung sein oder die 4-7-8-Atmung. Die sind auch wissenschaftlich gut nachgewiesen um den Vagusnerv, der ja der wichtigste Nerv ist zum Beruhigen, zum Entspannen, dass wir den aktivieren. Und wenn man das so als Routine ein bisschen etabliert am Abend, dann weiß der Körper, ah, jetzt ist Schlafenszeit und ich fahre schneller runter.
Was wär, kannst du das kurz erklären, 4, 7, 8? Wie funktioniert es, damit wir gleich so was Praktisches mitgeben?
Ja, voll gern. Ich glaube, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen wahrscheinlich schon die Boxatmung. Die kennt man aus den Medien, glaube ich, sehr gut, wo man eben 4 Sekunden einatmet und dann haltet, 4 Sekunden ausatmet und dann wieder 4 Sekunden haltet. Und bei der 4-7-8-Atmung versuchen wir eben die Pause länger zu ziehen. Ja, also wir atmen 4 Sekunden ein, halten 7 Sekunden und atmen 8 Sekunden aus. Und das bedarf ein bisschen einer Übung. Man kann das sehr, sehr gerne zuerst mit einer Boxatmung, also 4-4-4-4 starten und dann sukzessive ausdehnen, also das Üben, dass man auf 4-7-8 kommt und man merkt dann wirklich schön, wie schön man runterfährt. Das hilft übrigens auch wunderbar, weil sehr, sehr viele von meinen Klienten auch zwischen 1 und 3 Uhr in der Früh oft munter werden und nicht mehr einschlafen können und dann das Gedankenkarussell anfängt. Und wenn man da diese 4-7-8-Atmung macht, dann ist es eine wunderbare Geschichte, die man immer dabei hat. Man braucht kein Gerät, egal ob man jetzt irgendwo in einem Hotel ist oder sonst irgendwo schläft, 4-7-8 hat man immer mit dabei.
Da bist du jetzt, hast wieder ein super Stichwort gegeben für das nächste. Das Einschlafen ist ja die eine Sache, das Durchschlafen die andere. Es gibt einfach Leute, die wachen mehrfach auf in der Nacht, weil sie eben Gedanken haben, weil sie aufs Klo müssen oder weil sie einfach wach werden. Ne? Wie komme ich da wieder irgendwie zur Ruhe zum Durchschlafen? Im Optimalfall treten wir sich zur anderen Seite,
ja, und es geht einfach wieder.
Ja, also genau. Das wünschen wir allen. Ja. Aber manchmal geht es halt nicht.
Ja, genau. Also zuerst schon mal ein bisschen zur Aufklärung, wir werden alle mehrmals Mutter. Ich habe zuerst schon einen Zyklus angesprochen, der ja aus 4 Phasen besteht. Wir werden nach jedem Zyklus kurz munter und dann schlafen wir wieder ein. Ja? Also einfach mal den Druck rauszunehmen, oh mein Gott, ich bin munter, das ist normal. Ja? Nur wir kriegen es oft nicht mit, drehen uns eben um und schlafen wieder ein. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Blase voll ist, ne, weil ich zum Beispiel am Abend noch unbedingt einen Tee trinken habe müssen, der vielleicht treibt, oder Bier, was auch dazu führt, dass wir in der Nacht oft aufs Klo müssen, dann haben wir da den Nachteil, dass wir das eben mitkriegen, dass die Blase voll ist und dann müssen wir aufstehen. Es gibt ein paar so, ich nenne sie Tiefschlafkiller. Also wenn man das untertags tut, dann hat das den Effekt, dass wir in der Nacht unruhiger schlafen. Da gehört zum Beispiel eben das späte Essen dazu, da gehört das viele Trinken am Abend dazu, da gehört Alkohol dazu. Es gehört aber auch dazu, dass man zum Beispiel zu spät noch Sport gemacht hat, weil der Körper muss ja runterfahren und wenn er nicht runterfahren kann, dann brauche ich ja schon, dann schlafe ich ja unruhiger. Auch wenn ich mir am Abend zum Beispiel nur irgendwie eine politische Diskussion angeschaut habe oder irgendein Krimi oder irgendwas, das verarbeitet ja das Gehirn alles und wenn ich dann munter werde, dann kriege ich das mit. Ich bin eigentlich aufgedreht und dann schlafe ich nicht mehr so gut ein. Also eben nur mal, du entscheidest schon am Tag, wie gut die Schlafqualität ist in der Nacht. Wenn man tatsächlich über einen längeren Zeitraum früher munter wird und länger braucht, dass man wieder einschläft, das sehen wir vor allem eben auch bei Personen, die immer einen Schichtdienst haben, also wechselnde Arbeitszeiten haben, dass sie zu viel Stresshormone, zu viel Cortisol im Blut haben. Und zu wenig Melatonin, das Schlafhormon. Und da muss man schauen, okay, wie können wir das Cortisol senken und das Melatonin fördern? Ja, und das ist ein riesen Gamechanger. Und, da gehört natürlich auch wieder gesunde Ernährung dazu, da gehören Mikronährstoffe dazu, also es ist ein gesamtes System. Generell kann ich aber sagen, dass wenn Personen mehrmals in der Nacht munter werden, hat das oft eben mit zu viel Stress im Alltag zu tun. Und, vielleicht auch nur zur Klärung, desto älter wir werden, desto weniger hoch ist die Melatoninproduktion. Das heißt, für Personen, die älter werden oder älter sind, ist auch diese senile Bettflucht, die man vielleicht auch öfters auch schon vielleicht von den Eltern oder selber schon wahrnimmt. Das ist eine ganz logische Konsequenz, wenn es Melatonin nicht mehr gut vorherrschen oder nicht mehr die Macht im Schlaf hat. Und da dürfen wir die Melatonin-Drehscheibe nach oben drehen, mit den Möglichkeiten, die wir haben in der Schulmedizin, aber eben auch in der Ernährung, damit da wirklich ein schöner, erholsamer Schlaf zusammenkommt.
Weil das jetzt auch so ein bisschen ein Trend geworden ist, dass man sagt, man kann Melatonin einfach auch durch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, damit man halt besser schlaft. Und das macht man halt dann ganz schnell einmal, wenn man das Gefühl hat, na gut, es geht nicht so gut, probiere ich das mal aus. Ist das ein guter Zugang oder würdest du sagen, lieber Vorsicht?
Die Frage kriege ich sehr oft gestellt in meinen Workshops und auch im Einzelsetting. Es kommt drauf an. Also Melatonin wird ja im Körper selber hergestellt. Das ist ein Produktionsprozess, den wir selber wieder beeinflussen können. Es gibt da Aminosäure, das ist Tryptophan und aus der wird Melatonin hergestellt. Eine wichtige Stellschraube ist da zum Beispiel der Mikronährstoff Magnesium, aber eben auch andere Mikronährstoffe wie die B-Vitamine oder das Vitamin D zum Beispiel. Und wenn wir da einen Mangel haben, dann kann die Produktion von Melatonin nicht gut funktionieren. Und wenn ich dann Melatonin von außen zunehme, dann habe ich das Problem, dass ich eigentlich ein Pflaster drüber klebe. Also der Körper könnte es ja noch selber herstellen und ich will ja, dass der Körper selber das Melatonin herstellt, weil das ist seine Aufgabe. Ja. Also jetzt gleich, nur weil man nicht gut durchschläft, gleich Melatonin zu nehmen, würde ich nicht als richtigen Ansatz empfinden. Ich würde lieber zuerst schauen, dass die Schlafhygiene passt, dass ich meinen Alltag richtig gestalte und dass ich eben meine Ernährung sehr mikronährstoffreich gestalte. Und wenn das alles nicht mehr hinhaut, ja, dann habe ich immer nur die Möglichkeit, Melatonin zuzuführen. Und ganz, ganz wichtig ist aber auch zu wissen, dass Melatonin keine Schlaftablette ist. Ja, Melatonin macht nicht müde. Es ist einfach so, wenn ich Melatonin einnehme, dann erhöht es meine Tiefschlafminuten. Und gerade wenn Personen im Schichtdienst sind und eben diese Melatonin-Hochs, die ja ihr innerer Zeitmanager ja grundsätzlich ausschütten würde, nicht nutzen können, dann ist es sozusagen in der Prävention, damit sie lang gesund bleiben, sehr wohl anzudenken, das Melatonin einzunehmen, um einfach den Schlaf, der nach der idealen Schlafenszeit passiert, trotzdem erholsam zu gestalten. Und wir sehen aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen, dass eben die Melatoninproduktion abnimmt. Und wenn die Melatoninproduktion abnimmt, haben wir weniger Tiefschlafphasen. Und wenn wir weniger Tiefschlafphasen haben, kann sich das Gehirn weniger reinigen. Und dann haben wir wiederum das Thema, wenn das Gehirn sich weniger reinigt, dass wir mehr Plakablagerungen haben, die dann wiederum auch bei Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen vorkommen. Und wir sind in der Studienlage noch nicht so eindeutig, ob der Schlaf die Demenz fördert oder ob nicht die Demenz sozusagen den Schlaf ein bisschen blockiert. Was wir aber sehen ist, dass wenn Personen wieder einen erholsamen Tiefschlaf haben, dass diese Plakablagerungen nicht mehr werden. Und deshalb macht es schon Sinn, gerade wenn man eben diese senile Bettflucht hat, bevor ich zu Schlaftabletten greife, die nicht den Tiefschlaf fördern, sondern mich nur müde machen, dass ich mit meinem Arzt das schon abkläre, ob es nicht Sinn macht, Melatoninpräparate einzunehmen, die auch retard abgegeben werden, das heißt über die gesamte Nacht immer wieder abgegeben werden, damit ich lang im Bett liegen bleiben kann und erholt aufwachen kann. Weil das ist ja das Schöne, dass man im Alter immer noch mit den Enkelkindern spielen können oder unterwegs sein können. Und dafür braucht es aber einen guten Schlaf.
Also jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Dinge auch angesprochen mit Routinen und auch ganz wichtig zu wissen, okay, es ist auch nicht jede Nacht gleich. Es verändert sich im Winter, ist es anders als im Sommer und das darf auch so sein. Man muss sich da auch irgendwo so ein bisschen den Druck nehmen wahrscheinlich. Es wird im Alter anders. Da hadert man ja generell im Alter mit ganz vielen Dingen, die sich verändern, aber auch der Schlaf eben verändert sich und das ist auch in Ordnung zu einem gewissen Grad. Und falls man jetzt wirklich Sorge hat, dass man vielleicht irgendwo einen Mangel hat und dass man sie überhaupt nicht mehr erholen kann, dann ist der Gang zum Arzt natürlich schon mal ganz wesentlich und dann einmal das durchzuchecken und eben auch proaktiv darauf anzusprechen, okay, was wäre denn eigentlich so, genau, vielleicht auch Richtung Melatonin gedacht, eine Möglichkeit. Genau. Gibt es für dich noch so diese vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps, so ultimativ, wo du sagst, also wenn es noch nie dran gedacht habt, das wäre vielleicht mal gut, wir haben ja ein bisschen vorgeplaudert auch, also Lüften war so ein Thema vielleicht, oder die Tageslichtlampe, die man überall immer wieder herumschwirren hört, was wären denn für dich nur so ein paar Dinge, wo du sagst, das sind so kleine Stellschrauben, das ist einfach und hilft vielleicht.
Also die wichtigste Stellschraube, die ich immer mitgebe, ist, kenn deine Betriebsanleitung. Also du musst wissen, wie du tickst. Ne? Wenn du einmal verstanden hast, was für einen Rhythmus du im Alltag brauchst, dann kannst du gewissen Stellschrauben dran. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das Zweite ist, was du schon angesprochen hast, also wir haben ja im Dezember gerade einmal 5 Minuten Sonnenlicht gehabt. Wenn sie euch zurückerinnert, ist es die Müdigkeit oder diese Lethargie, die da vorherrschend war, war einfach bedingt dadurch, dass wir keinen Sonnenaufgang grundsätzlich mitgekriegt haben. Und daher so eine latente Müdigkeit ständig da war. Und ich liebe gerade meine Morgenroutine, wo ich wirklich mich im Bad vor die Tageslichtlampe stelle und mich mal bestrahlen lasse. Das ist ein riesen Gamechanger im Winter. Nicht jeder braucht es, aber gerade die Personen, die das Gefühl haben, ich komme ganz, ganz schwer in die Gänge, Tageslichtlampe, war für mich eine der wichtigsten Stellschrauben im Winter, um in die Gänge zu kommen. Ne? Dritter Tipp ist, vorsichtig mit Koffein. Koffein macht nicht munterer, sondern weniger müde. Und viele Personen werden das wahrscheinlich wissen, wenn sie nach 14 Uhr zum Beispiel einen Kaffee trinken, dann wird das Einschlafen am Abend schwieriger. Bei manchen, die eben schon älter sind, verlagert sie das von 14 auf 13 Uhr, dann mittags, bis dann irgendwann bei 11 oder 10 Uhr am Vormittag ist. Also wirklich mit Koffein ein bisschen vorsichtig sein. Das oberste Ziel ist immer, nutz deine Tiefschlafphasen, wann das Melatonin hoch ist. Und das ist gerade bei Lerchen viel, viel früher als bei Eulen. Also gerade die Lerchen dürfen da sehr, sehr vorsichtig sein. Und als Add-on, wenn einmal eine Nacht wirklich nicht gut war, weil Kind krank oder keine Ahnung, man hat irgendwie einen Termin gehabt und hat früher aufstehen müssen. So ein Powernap nach dem Mittagskoma, das ist ein absoluter Gamechanger. Also ich glaube, ich hätte meine Kinder nicht überlebt, wenn ich nicht meinen Powernap gehabt hätte. Und ich nehme dann sehr gerne so eine Akupressurmatte her, weil dann eben dieses Gedankenkarussell, das ja dann oft startet, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, einfach ausgeknipst wird und man konzentriert sich auf die Atmung 20, 25 Minuten. Man spart sich, ich sage immer, 2 Espressi am Nachmittag und dafür ist aber der Nacht, also in der Nacht dann der Schlaf dann auch wieder erholsamer.
Mhm. Ein Powernap, den sollte man sowieso kultivieren.
Ich finde da. Und es ist übrigens auch in die Blue Zones, ja, wo die meisten 100-Jährigen wohnen, ist es einer der Faktoren, dieser qualitative, hochwertige Mittagsschlaf, wenn man müde ist. Nicht? Also jetzt nicht einfach nur niederlegen, weil es ist so trendy, sondern wenn ich wirklich merke, mein Energielevel geht nach unten, lieber einen kurzen Powernap machen, qualitativ, hochwertig, aber eben abgegrenzt von der Zeit.
Nicht so lang, weil sonst da fängt man sich nicht mehr.
Ja, weil dann eben ein ganzer Schlafzyklus startet und der bringt uns durcheinander. Aber wenn wir eben in der Einschlaf- und Leichtschlafphase bleiben, ist das ein Gamechanger. Und ich glaube, wir brauchen diese Stellschrauben.
Das können wir uns gönnen.
Ja.
Oder? Genau. Voll. Darum geht's. Vielen lieben Dank, liebe Doris, für diese tollen Einblicke zum Abschluss. Meine Frage, die ich allen stelle, was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Ausreichend schlafen.
Das liegt jetzt auf der Hand.
Das liegt ja auf der Hand, aber es ist wirklich, ich war sehr, sehr lange, sehr, sehr viel müde. Und ich habe das wirklich für mich kultiviert. Und ich kann mich an keine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich so viel Energie gehabt habe, wie ich es jetzt gerade habe. Trotz 2 Kinder, trotz Fulltime-Job. Ich achte darauf, dass ich um 9:30 im Bett liege, gut einschlafen kann und ich bin um 5:00 bis 6:00 munter und freue mich auf den Tag. Und dieses Gefühl wünsche ich jedem, jeder Zuhörerin, egal ob es jetzt 5:00 bis 6:00 ist, einfach nur dieses Gefühl zu haben, es war erholsam und jetzt starte ich mit neuer Energie.
Das wünschen wir uns allen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich sage danke fürs Zuhören, alle, die jetzt wieder mal dran waren. Empfehle an dieser Stelle immer die Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, vor allem mittwochs mit unserem sehr, sehr ausführlichen Gesundheitsteil. Alle Podcast-Folgen, und jetzt haben wir schon einen guten Schwung mittlerweile, sind nachzuhören auf nachrichten.at/podcasts und natürlich auf Spotify und Apple Podcasts auch. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Schlaft's gut. Baba.